hatte so in den letzten zwei Wochen auch immer wieder dafür gebetet, ja, was ist jetzt dran in irgendwie in der Phase unserer Gemeinde, was ist für mich überhaupt dran? Das hat ja immer was auch mit einem selber zu tun. Man fragt Gott, ja, was möchtest du mir auch neu schenken? Was möchtest du der Gemeinde neu schenken? Und mir kam dann ein Thema, über das wir schon länger nicht mehr so, sag jetzt mal, theologisch auch gesprochen haben. Wir möchten die nächsten viermal nachdenken, uns hineingeben in das Thema Erweckung. Erweckung. Es gab in der ganzen Geschichte Gottes mit dieser Welt immer wieder ganz starke Zeiten der Erweckung. Und es gab auch in der Christenheit immer wieder Zeiten von starken Erweckungen. Und es gibt vor allem auch in der jüngeren Geschichte auch ganz starke Geschichten der Erweckung. Und Erweckungen sind etwas, was den Menschen, was einen selber, einen persönlich total verändert. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat schon Erweckung erlebt, persönliche Erweckung, dann werden vermutlich einige Hände hochgehen. Erweckung ist etwas, was unser Leben zutiefst verändert. Erweckung ist auch was, was eine Stadt total verändern kann, ein Land total verändern kann. Es gab in Amerika die sogenannte Great Awakening. Die hat das Land Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte bis heute geprägt. Und um diese Dinge wollen wir uns mal Gedanken machen. Denn Erweckung hat zutiefst was mit uns persönlich zu tun. Erweckung impliziert, es schläft etwas und will erweckt werden. Also es ist etwas da, was man anzünden kann. Und ich glaube, dass die Sehnsucht nach Erweckung, nach einem erweckten Leben in allen Menschen da ist. Denn jeder Mensch sehnt sich nach Leben. Nach Wachsein. Jeder. Und ich möchte in uns diese Sehnsucht nach Erweckung wecken. Und ich möchte ein paar Dinge auch weitergeben, die wichtig sind für persönliche Erweckung und auch für Erweckung einer Stadt und eines Landes. Wir haben zwei besondere Übernachtungsgäste bei uns gehabt, oder bis heute früh. Das ist die Julia und der Matze. Vielleicht steht er kurz auf. So, super schön. Junges Ehepaar. Ein paar Wochen verheiratet und richtig erweckt. Und sie haben das Thema Erweckung ganz besonders auf dem Herzen. Und Matze darf jetzt nach vorne kommen. Er ist nämlich einer der Mitorganisatoren gewesen von Awakening Europe. Und du hast einiges erlebt. Und du bist auch in dem Bereich jetzt tätig. Ihr habt auf dem Herzen einfach an verschiedenen Orten, Städten in Europa so Erweckungsveranstaltungen zu machen und einfach mit dem Herzen nachhaltige Veränderung zu schaffen in unserem geliebten Europa. Und da hast du uns einfach ein paar Geschichten, die uns Sehnsucht wecken können nach Erweckung.
Ja, also zunächst mal, für mich ist es eine große Ehre, dass ich hier kurz was sagen darf. Wer hat denn schon mal was von Awakening Europe gehört? Oh, okay, das sind einige. Für die anderen, die das nicht wissen, wir sind ein junger christlicher Dienst und wir versuchen eben, so wie der Markus das schon gesagt hat, so Stadionveranstaltungen zu tätigen im Stile von Billy Graham, wem das noch was sagt, so in diese Richtung. Also es geht nicht nur darum, als Christen uns zu versammeln und eine gute Zeit zusammen zu haben und die Gemeinde zu erbauen und auszurüsten, obwohl das sehr wichtig ist, sondern es geht da auch darum, das reine Evangelium zu predigen und zu sehen, wie Menschen Jesus begegnen zum allerersten Mal, wie Seelen errettet werden. Das ist unser Herzschlag. Und im Jahr 2014 hat mein jetziger Chef, der Ben Fitzgerald, hat eine Vision gehabt, ist in Australien. Er kam nach Deutschland für eine Veranstaltung. Genau, und die hatten die Vision, in Nürnberg eine große Veranstaltung zu machen, wo viele Menschen das Evangelium hören können. Und wir haben uns da als junge Gruppe zusammengetroffen. Wir sind alle so zwischen 20 und Anfang 30. Also alle ohne irgendeine Erfahrung. Und das Einzige, auch ohne Geld. Und das Einzige, was wir haben, war Glaube. Und wir haben den Eindruck gehabt, Gott sagt, jetzt ist die Zeit für Nürnberg und jetzt ist es dran, dort das Stadion zu mieten. Dann haben wir uns mit dem dortigen Stadionbesitzer getroffen, also dieser Firma, der das Grundig-Stadion gehört vom FC Nürnberg, 1. FC Nürnberg. Und es ist so, dass normalerweise, wenn man ein Stadion mietet für irgendeine Veranstaltung, man vorher das Geld dafür bezahlt. So. Wir hatten natürlich gar nichts. Und wir haben die Vision geteilt, es sind natürlich keine Christen. Mein Chef, der wusste das natürlich nicht und der hat erzählt und hat gesagt, Gott hat zu uns gesprochen. Und ich habe gedacht, oi, 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 das kriegen wir jetzt bestimmt nicht. Aber es ist tatsächlich dazu gekommen, dass wir ohne einen Cent an das Stadion bezahlt zu haben, unsere Veranstaltung dort starten durften. Jetzt kostet das eine ganze Menge Geld, sowas. Wir hatten gar nichts. Es kostet, schätzt mal, hat jemand eine Zahl, was kostet so eine 3-Tages-Veranstaltung in so einem Stadion? 500.000? Es kostet ungefähr 1 Million. Und alles junge Leute, alles ohne Geld. Und wir haben es trotzdem versucht. Und wir haben gedacht, uns kennt kein Mensch. Awakening Europe gab es zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Ben Fitzgerald kennt kein Mensch zu diesem Zeitpunkt. Niemand hat davon jemals von dem gehört. Und wir haben gedacht, vielleicht kommen ein paar Leute. Aber wir haben nicht genau gewusst, was passieren wird. Am Ende kamen 27.000 Menschen in dieses Stadion hinein. Und wir haben das Evangelium gepredigt und 2.500 Menschen haben darauf reagiert und sind nach vorne gekommen bei einem Altaraufruf und haben ihr Leben Jesus gegeben. Da waren natürlich Menschen dabei, die das schon gehört haben und ihr Leben neu hingegeben haben, aber es waren auch viele, viele, viele dabei, die zum allerersten Mal ihr Leben Jesus gegeben haben. Und ich war da im Organisationsteam mit dabei, wir hatten viel zu tun, ich konnte die Zeit nicht so sehr genießen im Stadion, aber ich habe immer wieder verschiedene Sachen beobachten dürfen, verschiedene Geschichten gehört, und da möchte ich ganz kurz noch 1-2 Sachen weitergeben. Einmal bin ich auf dem Weg gewesen, von dem Stadion zu Fuß raus, wieder zurück an das Hotel, wo wir geschlafen haben, und wir laufen an so einem kleinen Teich vorbei, der heißt der Dutzenteich. Das ist eigentlich eine sehr ekelhafte Brühe, wo irgendwelche Firmen ihr Chemieabwasser da reinleiten. Und das ist kein besonders wohnlicher, schöner Ort. Aber wir sind da dran vorbeigelaufen und wir haben gesehen, wie 2 Leute da reingelaufen sind, die Hosen hochgekrempelt und sind da reingelaufen. Und der eine hat mit dem anderen gebetet und er hat ihn getauft in dieser Brühe. Und am Ende habe ich gehört, dass dieser Mann gerade auf der Straße sein Leben Jesus gegeben hat. Der ist geheilt worden von etwas, hat sein Leben Jesus gegeben und ist getauft worden, da im Dutzenteich. Dann habe ich gehört von einem jungen Mann, der nur zu der Veranstaltung gekommen ist, weil er gehört hat, dass eine bestimmte Band, Jesus Culture heißt die, auch kommt und dort spielt und Lobpreis macht. Und er wollte eigentlich mit dem Rest der Veranstaltung nichts zu tun haben, aber er hat gehört, die Band kommt und er geht dahin. Also ist er gekommen, sein Hintergrund ist, er ist schon Christ, er ist in der Gemeinde und er leidet aber unter einem bösartigen Tumor im Brustbereich, wenn das stimmt, gell, im Brustbereich. Und die Ärzte haben alles getan, was zu tun war, aber eine Heilung war nicht absehbar, nach medizinischer Sicht. Und er kam also und während dem Lobpreis wurde ihm auf einmal so wohlig warm. Und er wusste nicht genau, was los ist. Es war nicht besonders gutes Wetter, aber ihm wurde warm und er musste seine Jacke ausziehen und seinen Pulli ausziehen. Und er hat aber weiter Lobpreis gemacht und hat sich davon nicht rausbringen lassen. Am Abend steht er unter der Dusche und stellt fest, dass der Tumor, der sogar rauskam und man den sehen konnte aus der Haut, nicht mehr da war. Er war komplett geheilt. Niemand hat für ihn gebetet. Keiner hat ihm die Hand aufgelegt und hat gesagt, wir beten jetzt für Heilung, wir glauben für dich, sondern er stand einfach nur da im Lobpreis, in der Atmosphäre. Wenn 27.000 Menschen zusammenkommen oder auch nur 2, spielt keine Rolle, aber wenn Menschen zusammenkommen und einfach nur Gott groß machen, was dann möglich ist. Jetzt ist es so, dass natürlich die Veranstaltung war wunderbar und vieles ist passiert. Menschen sind Gott begegnet, sind geheilt worden, sind befreit worden von Dingen, haben ihre Berufung empfangen, ganz toll. Aber jetzt ist die Sache natürlich, wie du das vorhin schon angesprochen hast, was kann das mit einer Stadt oder einem Land machen? Wo ist so die Nachhaltigkeit? Ansonsten war es nur eine Veranstaltung, wir gehen da dann nach Hause und wir brauchen jetzt die nächste Veranstaltung, die nächste Konferenz, damit wir wieder auf so ein geistliches Hochkommen. Und ich kann nur erzählen, wir waren noch eine längere Zeit in Nürnberg und am nächsten Tag nach dem Event, am Montagmorgen, die Leute gehen wieder normal zur Arbeit und in der S-Bahn werden auf einmal Lobpreissongs gesungen, laut. Spontan treffen sich Leute, nicht am Ende der Veranstaltung, wir sind zufällig noch alle da, sondern am nächsten Morgen auf dem Weg zur Arbeit fangen Leute an, laut Jesus groß zu machen in der S-Bahn. Ja. Es kamen viele Jugendgruppen von verschiedenen Orten zu Awakening und Ich höre immer wieder Geschichten, wenn wir unterwegs sind, von Leuten, die da zum ersten Mal dieses Feuer für Evangelisation empfangen haben und auf einmal Leuten auf der Straße, in der Arbeit, in der Schule, sonst wo, Leuten von Jesus erzählen. Und die tun das immer noch. Und viele Menschen haben seitdem zum Glauben gefunden. Wir haben seitdem noch mehrere andere Veranstaltungen in anderen Städten gemacht, einen in Stockholm zum Beispiel. Dort ist ein junger Mann zum Glauben gekommen, der war zu diesem Zeitpunkt noch drogenabhängig und dem hat man ein kostenloses Ticket in die Hand gedrückt und der kam, wusste nicht genau, was das ist. Und er ist total berührt worden von der Botschaft, vom simplen Evangelium. Da war nichts Großes, keine große neue Offenbarung, Lehre, das simple Kreuz. Er ist total berührt worden, er ist weinend nach vorne gelaufen, hat sein Leben Jesus gegeben. Und das war jetzt vor etwas über einem Jahr, eineinhalb Jahren. Seitdem hat dieser Mann 3000 Menschen zu Jesus geführt, auf der Straße. Nur dieser eine Mann, auf der Straße. Und ich erzähle das jetzt nicht, damit ihr alle zu Awakening kommt zum nächsten, sondern ich erzähle das, damit ihr merkt, was möglich ist in Deutschland. In Deutschland. Nicht in Amerika, nicht in Südafrika, nicht in Australien, in Deutschland. Wenn Menschen zusammenkommen, Gott groß machen, die Botschaft vom simplen Evangelium weitergeben und einfach eine Erwartungshaltung und einen Glauben haben, dass Gott wirkt. Dankeschön. Amen.
Erweckung, das macht irgendwie Lust auf mehr. Gott ist da und er möchte mit uns und durch uns erwecken. Wir schauen kurz rein, auch in die Bibel. Und wir sehen da, Erweckung ist nicht was, was irgendwie eine neue Sache ist. Die gibt es erst seit ungefähr 3 Jahren, seit Awakening Europe gibt, sondern es ist eine uralte Sache. In der Richterzeit einfach mal exemplarisch eine Zeitspanne, da gab es einen Kreislauf von geistlichem Niedergang, Bedrängnis von Feinden und dann wieder Rückbesinnung, oh, wir brauchen doch Gott, wir sind in Not, Buße, Umkehr, echte Umkehr. Und dann auch wieder Rettung durch Gott und wieder geistlicher Niedergang und dasselbe. Es gab immer diese Zyklen von Erweckung und Niedergang im Alten Testament. Und das ist auch kein alttestamentliches Phänomen, denn auch im Neuen Testament ruft uns die Bibel auf zur ersten Liebe. Und zurückzukehren zur ersten Liebe hat ganz viel mit Erweckung zu tun. Steht in Offenbarung. Das ist ein Sendschreiben. Ich gehe nicht näher drauf ein. Aber ihr könnt es mir glauben, auch im Neuen Testament gibt es ein Auf und Ab, ein erweckliche Zeiten, erweckliche Menschen und dann auch wieder Zeiten auch des geistlichen Niedergangs und Schlafs. Was können wir tun, damit wir Erweckung erleben? Wir können Erweckung nicht machen. Ich sehe einige Köpfe, die mir zustimmen. Wir können Erweckung nicht machen. Ausrufezeichen. Erweckung ist immer etwas, was Gott schenkt. Ganz besondere Zeiten, die Gott schenkt. Und es ist oft so, dass wir uns auch in dürren Zeiten, auch in Zeiten, in denen nicht viel geht, dass wir uns vielleicht fühlen wie in der Wüste. Und ich liebe solche Bilder und ich liebe auch dieses Bild von Wüste, weil es etwas symbolisiert, auch wie wir uns oft fühlen. Und wenn wir uns nach Erweckung sehnen, dann ist es ganz wichtig, dass wir eines tun. Dass wir lernen von diesem Bild der Wüste und der blühenden Wüste. Wir haben die Aufgabe, Samen zu säen. Und Gott schenkt das Wasser. Samen säen nimmt uns niemand ab. Es geht darum, auch im eigenen Leben Samen zu säen. Erweckliche Samen. Und wenn die Erfrischung Gottes kommt, werden wir aufblühen. Dieses Bild von der blühenden Wüste ist ein faszinierendes Bild. Wir sehen oft nicht, was wir alles sehen, auch in unserer Stadt, auch als Christen, unter unseren Kollegen, in unserer Familie. Überall sind wir am Säen, wir sehen es oft nicht. Wir sehen die Frucht oft nicht. Aber wenn wir nicht säen, wenn wir nicht säen, wird nichts wachsen, wenn der Guss Gottes kommt. Und eine blühende Wüste ist ein Wunder. Ist was Herrliches. Ist was Ermutigendes. Und ich möchte jetzt ganz kurz darauf eingehen, was wir in unserem Leben tun können, damit wir beim nächsten Guss erweckt werden. Und es sind ein paar Dinge, die mir wichtig geworden sind und die ich gerne in den nächsten 4 oder 3 Predigten dann auch noch vertiefen möchte. Und heute möchte ich mit etwas anfangen. Und das ist so simpel. Viele Leute von euch sind länger Christ, als ich alt bin. Und es sind vielleicht olle Kamellen. Aber ich sage euch, mir ist es neu wichtig geworden, diese Dinge zu vertiefen, diese Dinge an mich ranzulassen. Ich sage euch was, das wird was mit euch machen. Erweckung wächst. Punkt Nummer 1, einziger Punkt heute, durch eine neue Liebe zum Evangelium. Eine Liebe zum Evangelium. Und dieses einfache Evangelium ist umstritten und angefochten. Das war bei Paulus schon. Bei Paulus war es so, dass er gekämpft hat gegen dann große, verkopfte Theologien. Und in Korinth, im 1. Korintherbrief, da hat er dann gesagt, ich predige nichts anderes als das einfache Wort vom Kreuz. Das einfache Wort vom Kreuz. Und das einfache Wort vom Kreuz ist ein Samen für Erweckung. Das einfache Wort vom Kreuz. 1. Korinther 2, Vers 1 bis 3. Ich möchte es jetzt etwas vertiefen. Was bedeutet eigentlich Evangelium? Was bedeutet Evangelium? Evangelium heißt gute Nachricht. Und es ist, dass es informiert uns als Menschen über das, woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und Evangelium ist eine Information. Und diese Information gilt es aufzunehmen. Die gilt es zu verstehen. Die klärt uns auf, wie Gott die Wirklichkeit sieht. Das Evangelium ist so einfach, es ist viel zu einfach für viele Menschen, denn es erklärt das Woher, die Wirklichkeit und das Wohin des Menschen. Und das Evangelium selber, und beim Vorbereiten, beim Durchdringen, ist mir das neu wichtig geworden. Das Evangelium selber hat so eine Kraft. Ich liebe einen Ausspruch eines Theologen, Klaus Bockmühl, der hat ein Buch geschrieben, der hat gesagt, es gilt aus dem Evangelium herauszuleben, nicht mit dem Evangelium zu leben. nicht neben dem Evangelium, nicht um das Evangelium zu wissen, sondern aus dem Evangelium heraus zu leben. Was bedeutet das? Das wollen wir jetzt vertiefen. Wie können wir aus dem Evangelium heraus zu leben? Aus dieser einfachen Botschaft vom Kreuz. Und diese einfache Botschaft vom Kreuz ist zentral in der Bibel. Die finden wir in vielen verschiedenen Formen. Und ich möchte jetzt eine Stelle dann gleich vorlesen aus Kolosser 1. Aber vorher noch, es gibt ganz viele verschiedene Geschichten, Begebenheiten, Erzählungen in der Bibel, die uns genau dieses Evangelium lieb machen wollen. Eine Erzählung möchte ich mit euch heute anschauen. Es ist die Erzählung von der Heimat und dem Exil. Mal gucken, was da kommt. Jetzt erstmal Kolosser 1, Vers 19 bis 22. Denn Gott hatte beschlossen, mit der ganzen Fülle seiner Kraft in ihm gegenwärtig zu sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt, um in ihm zum Ziel zu kommen. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Das gilt auch für euch. Früher war er euch fremd. Ja, aufgrund eurer Erkenntnisfähigkeit wart ihr zu Feinden geworden. Das äußerte sich in all dem Bösen, das ihr getan habt. Aber jetzt hat er euch als sterblichen Mensch durch seinen Tod die Versöhnung geschenkt. So könnt ihr nun heilig und makellos vor ihn treten. Und niemand kann euch anklagen. Ich möchte jetzt, und das ist das Anliegen der Bibel mit diesen Erzählungen, mit euch in die einzelnen Bilder hineingehen und möchte gerne eure Fantasie anregen, denn Gott möchte, Gottes Geist möchte eure Fantasie anregen, damit wir alle miteinander das Evangelium tiefer verstehen. Damit es in unser Herz fällt. Und wir schauen jetzt mal dieses einfache Evangelium an. Es geht um Heimat und Paradies. Heimat steht für Geborgenheit. Heimat steht für Zuhause. Eine Heimatstadt ist etwas, in die ich in der Regel gerne zurückkomme. Ich komme zurück, ich rieche schon den Bauernhof so und so, ich sehe den Kirchturm, ich verbinde Dinge mit Heimat. In der Regel sind es positive Dinge, angenommen sein. Da verstehen mich die Leute, das sind meine Wurzeln, da bin ich sicher. Da ist Sicherheit, da ist Stabilität, Heimat, Geborgenheit, Familie. Und ich fand es auch interessant, dass einige Leute auch vorhin gesagt haben bei der Vorstellung, ja, Gemeinde soll für mich ein Ort der Familie sein. Familie impliziert immer auch Geborgenheit, Annahme. Da kann ich sein. Da ist gut. Da nehmen mich die Leute, wie ich bin. Und die Bibel kennt einen Begriff, der auch gleichzeitig eine Begrüßung ist unter Juden. Shalom, da ist Friede, da ist gut. Heimat. Könnt ihr was anfangen mit dem Begriff? Ja? Heimat. Und wisst ihr, Gott möchte unsere Heimat sein. Heimat. Er möchte uns Heimat geben. Er möchte alle Menschen Heimat geben. Paradies. Einheit mit Gott. Friede. Ein anderes Bild, und es erzählt die Bibel, dass diese Heimat zerstört wurde durch Sünde und Schuld, und die Heimat war nicht mehr möglich. Und die Menschen wurden ausgewiesen aus dem Paradies. Exil, und Exil in der Bibel steht immer für Entwurzelung. Bin ich zu Hause? Wie verhalte ich mich, wenn ich im Exil bin? Und ich habe nur mal, um das etwas in die Praxis hineinzuziehen. Viele von euch haben schon einen Berufswechsel gehabt, einen Schulwechsel jetzt. Wer hat mal so nach 20 Jahren seinen Betrieb gewechselt? Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie verhält man sich denn im neuen Betrieb? Da muss man erstmal abchecken. Da bin ich erstmal ein bisschen unsicher. Muss ich gucken, wie wirke ich jetzt? Wenn ich jetzt zu schnell Toilettenpause mache, was denken die dann? Wenn ich so esse, was denken die dann? Wenn ich jetzt nicht... Ich schaue, wie ist da die Kultur, und ich gucke, dass ich mich einigermaßen zurechtfinde. Ich werde ein Stück weit verunsichert sein. Ich merke, das ist noch nicht meins. Also ich muss mich daran gewöhnen. Kann das nachvollziehen? Das ist und das ist einfach nicht zu Hause. Menschen, die ihre Herkunft verlassen müssen, wegen Krieg, Hunger, Terror, die erleben das bei uns. Und herzlich willkommen auch ihr, die aus anderen Ländern kommt. Wir wollen euch wirklich Heimat geben. Wir haben das in unserer Geschichte erlebt. Ich weiß, dass es auch hier Familien gibt, die kommen aus dem Osten. Die wurden vertrieben. Und die waren heimatlos hier. Und ich weiß, sie wurden hier verlacht, sie wurden nicht angenommen, nicht aufgenommen. Keine Heimat. Und diese Emotion von Heimatlosigkeit, wisst ihr, mit was die Bibel das vergleicht? Das sind Menschen, die Gott nicht kennen. Das sind wie Heimatlose, Menschen wie im Exil. Menschen, die, und dann verstehen wir auch manches, manche Unsicherheit, manche Überreaktion, manches Unaufgeräumte auch. Das sind Menschen, die im Exil sind. Ich hatte letzt habe ich was erlebt. Ich habe geparkt hier in Leonberg an einer Stelle. Ich habe richtig geparkt. Ein anderer hat falsch geparkt. Und dann konnte jemand anders nicht auf seine Ausfahrt raus. Ein Mann mit fast 70, ausgerastet. Der hat sich aufgeführt, der hat gebrüllt, der hat sich unvorstellbar aufgeführt. Ich dachte, der Mann ist unaufgeräumt. Der ist unaufgeräumt. Aber wenn ich verstehe, der Mann ist im Exil. Er ist nicht die Geborgene, er hat nicht dieses Angenommensein. Du bist gut so, wie du bist von Gott. Das ist gut so, wie du bist in Ordnung. Das haben die Leute nicht. Menschen ohne Gott beschreibt die Bibel, die vergleicht es wie Menschen im Exil. Im Exil. Vertriebene. Und jetzt ist mein PC vertrieben. Aber versteht ihr, das sind so starke Bilder. Und wenn wir nach Erweckung uns sehnen, dann gilt es auch, diese Bilder und diese Dinge aus dem Evangelium neu an uns heranzulassen. An unser Herz. Das hat immer was mit unserem Herz zu tun. Wir können viel sagen und singen. Ja, da steht, Jesus hat irgendwie uns als Fremde besucht. Lass das mal an dich ran. Schau mal in Film der Vertriebenen. Schau es mal an, wie sie hier nicht aufgenommen wurden. Und dann übertrag das und nimm die Emotion mit und sag, Gott, danke, dass ich bei dir Heimat habe. Danke, dass du mich annimmst. Das ist eine Frage von Herz, von Emotion. Was ist Sinn für euch? Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Was kommt denn jetzt? Und jetzt kommt dieser hier. Das ist das nächste Bild. Ja, Halleluja. Versöhnung. Das ist das nächste Bild, was ich hier habe. Gottes Geschichte ist eine Geschichte von Heimat, Vertreibung und Versöhnung. Und die Bibel informiert uns darüber, wie wir Versöhnung erleben können. Die informiert uns, dass wir Versöhnung brauchen, dass wir Vertriebene sind, dass wir im Exil leben und auch wie wir Versöhnung bekommen und was Versöhnung bedeutet. Ich habe jetzt ein Bild und das ist, war jemand von euch mal in San Francisco? Gerhard. Warst du in Chinatown? Was siehst du in Chinatown? Chinesen? Und welche Bauten siehst du da? Danke. Chinesische Bauten. In Amerika. Was ist denn das? Schaut mal, wenn wir versöhnt sind mit Gott, wenn wir aus dem Evangelium leben, dann ist es ungefähr wie, wenn wir in San Francisco Chinatown bauen. Dann leben wir etwas anders, was auffällt. Das ist irgendwie anders wie die Kultur. Wir bauen das, wir haben das im Herzen, die chinesische Architektur, wir sehen, wow, so sind wir, wir sind versöhnt, wir sind eigentlich Gast hier, wir leben hier im Exil, aber wir haben eine andere Architektur, wir leben anders. Und schau, das ist so ein starkes Bild. Wir leben hier etwas aus der zukünftigen Welt. Und das finde ich so stark. Ich möchte euch jetzt noch einfach die Dinge noch zwei Dinge sagen, die mich total begeistern am Evangelium. Und das ist die eine Sache, dass Evangelium von oben nach unten kommt. Nicht von unten nach oben. Gott hat sich gezeigt. Gott hat mich begnadet. Nicht ich habe Gott begnadet oder nicht ich muss zu Gott kommen, sondern Gott kommt zu mir. Und Gott nimmt mich an. Er gibt mir seine Hand. Nicht ich gebe ihm meine Hand und dann kommt, nein, er gibt mir seine Hand. Die Initiative kommt von Gott. Ich kann und muss mir nichts verdienen. Die Tiefe von dieser gnädigen Annahme, die zu verstehen, da bin ich noch lange nicht durch. Also es begeistert mich zu sehen, die Gnade kommt von Gott zu mir. Das ist das Erste. Und wisst ihr, was mich noch begeistert? Dass es bei Gott, dass es bei dieser Versöhnung nicht darum geht, um irgendwie recht zu leben. Dass es nicht darum geht, dass von außen durch eine Handlung das Herz erneuert wird, sondern dass Gott genau anders ansetzt beim Herz und das Herz hat Wirkung nach außen. Von außen nach innen ist immer Religiosität. Mach das, komm regelmäßig und lies in deiner Bibel und bet jeden Tag und tu noch ein gutes Werk, ist ganz wichtig. Aber Gott, er ist so anders als wir Menschen. Es ist einfach außerirdisch, denn die Welt funktioniert so. Ja. Da geht es immer von außen nach innen. Aber bei Gott geht es von innen nach außen. Er erneuert unser Herz. Und es begeistert mich. Und dieses einfache Evangelium, jetzt komme ich zum Anfang, ich hätte es euch ja richtig durchgeführt, ich hoffe, ihr könnt folgen. Dieses einfache Evangelium, dieser Samen, dieses, ja, Herr, Paradies, Heimat, Exil, Versöhnung, Neugeburt, neues Leben. Diesen Samen, den gilt es zu säen in uns für Erweckung. Ohne das einfache Wort vom Kreuz gibt es keine Erweckung. Sage ich euch klipp und klar. Und ohne diesen gnädigen Gott, der sich uns zuwendet, der Versöhnung mit uns möchte, gibt es keine Erweckung. Ohne dieses Eingeständnis, dass ich im Exil lebe ohne Gott, gibt es keine Erweckung. Und ich möchte jetzt das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir würden jetzt gerne noch eine Zeit der Anbetung haben. Und ich möchte euch bitten jetzt, dass ihr diese Bilder von Heimat, von Exil, von Versöhnung an euch ranlasst. Es gilt, neu begeistert zu werden fürs Evangelium, für das, was Gott getan hat. Und ich möchte auch diejenigen einladen, die vielleicht sagen, wow, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass ich eigentlich im Exil bin. Aber immer gedacht, ich bin schon irgendwie im Frieden. Nee, vielleicht bist du echt noch im Exil. Da hast du die Möglichkeit, dich Gott zuzuwenden. Ein Gebet zu sprechen. Du kannst auch nachher nach vorne kommen, du kannst nachher auch hier vorne beten oder mit dir beten lassen. Und wenn du einfach sagst, hey, wow, ich will das, ich sehne mich nach Erweckung. Aber irgendwie mein Glaube ist, ich habe zu viele Bücher gelesen, ist, irgendwie hängt das alles hier oben. Und ich kann schon gar nicht mehr, kenne die Verse alle auswendig, aber irgendwie, es macht emotional nichts mehr mit mir. Ich sage dir, Gott möchte auch ganz neu deine Liebe und deine Emotion anrühren für das, wie er ist. Das ist wichtig. Liebe Männer ist wichtig. Das ist Herzenssache. Frauen auch. Manche Frauen sind auch so ein bisschen, ja, mit wenig Zugang zu ihren eigenen Emotionen. Und da ist es wichtig, Gott ist ganzheitlich und er möchte auch unser Herz. Stell dir vor, du bist mit jemandem verheiratet und das Einzige, was euch hält, ist irgendwie ein Ehevertrag oder so. Ein bisschen weniger. Nee, es geht um Beziehung. Es geht echt auch um eine neue Leidenschaft und Emotion für Jesus, für sein Werk. Lass uns jetzt in diesem Sinne auch in diese Lobpreiszeit gehen und Gott ganz persönlich Danke sagen.